Happy Shooting, Folge 183. Hörer machen Happy Shooting.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Tja, der Chris ist ja immer noch auf seinem Everest-Track unterwegs und leider haben wir noch keinen Kontakt herstellen können. Ihr hattet aber eine tolle Idee, damit das hier nicht zu ruhig und zu langweilig wird. Ihr schickt mir hier einfach eure Beiträge und ich schneide die zusammen. Ihr habt's gemacht und ich mache es jetzt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Nee, eben leider nicht mit Chris, weil der, wie eben schon erwähnt, noch auf dem Everest-Track ist. Ich habe ihn zwar schon kurz bei Skype gesehen, da ist er aber gerade zur Bettruhe gegangen. Und eine E-Mail, die er mir geschickt hat mit ein paar Updates von dem Everest-Track, die hat's wohl nicht durch die China Firewall geschafft. Jedenfalls ist sie hier nicht angekommen und auch im Spam-Ordner nicht zu finden. Naja, wir bleiben dran. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die tolle Idee von euch, eure Beiträge hier an mich zu schicken. Ich schneide die schön zu Hörerfolgen zusammen und verbinde die Stücke so ein bisschen. Da gucken wir mal. Heute haben wir hier folgende Themen. Es gibt ein Update zur aktuellen Aufgabe und einen kleinen Hinweis dazu für alle neuen Hörer unter euch, die gern bei den Aufgaben mitmachen möchten und noch ein bisschen verwirrt sind mit diesen ganzen Flickr-Gruppen und Flickr-Tags. Da hat der Christian uns mal eine kleine Anleitung geschickt. Dann gibt's ein kleines Feedback zum Thema Exposure Fusion und Photomatics. Dann gibt's ein Kommentar zum Thema Schärfentiefe mit verschiedenen Sensorgrößen. Dann eine Rubrik, die hat der Stefan eingeführt, nämlich den Location Scout. Da starten wir diesmal mit Ulm. Dann, und das wird sich hier durch die ganze Sendung ziehen, ein sehr, sehr interessantes, aber auch eben sehr langes Interview von Stefan mit Manuel. Das sind insgesamt 30 Minuten, die werden wir aber nicht am Stück hören, sondern ja, ich teile die so ein bisschen auf der Sendung auf. Dann hat uns der Sven geschrieben, wo er uns so hört, fand ich auch ganz interessant. Es gibt News und ja, anfangen möchte ich einfach mal mit dem Geräuschrätsel. Ja, nicht schlecht. Also, das ist ja vielleicht relativ eindeutig. Ich weiß es nicht, aber wer diese Kamera hat mit diesem Zubehör, der wird das wahrscheinlich wiedererkennen. Ich löse das am Ende der Folge auf. Ja, wie gesagt, dieses Mal gibt's Hörerthemen und wenn ihr da auch mitmachen möchtet, dann beteiligt euch doch einfach mal im Forum. Da gibt's so ein bisschen Brainstorming und zwar werde ich den Link auf happyshooting.de stellen. Da könnt ihr mal draufklicken und im Forum schon mal nachlesen, was für Ideen da gekommen sind. Könnt eure Ideen da reinbringen und vielleicht im Teamwork zusammen was fertigstellen. Ja, wie gesagt, ich schneide das dann hier alles zusammen. So, eine News hat mich erreicht und zwar von gefühlten 1000 Hörern von euch. Ihr habt ja die Mailbox ziemlich geflutet hier bei uns. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, sensationell. Denn das Haus, also Dr. House Staffelfinale, wurde wohl mit der 5D Mark II gedreht. Tja, das haben uns also, wie gesagt, hier mehrere Hörer von euch geschickt. Ist aber auch ganz cool so. Ich will das jetzt nicht alles wiedergeben. Der Regisseur hat da wohl auch bei Twitter einige Fragen beantwortet und verschiedene Blogs haben das zusammengefasst. Einen Link davon in englischer Sprache, den findet ihr auch auf happyshooting.de. Da könnt ihr mal nachlesen, was da so verwendet wurde. Ganz interessant zum Beispiel die Freihand-Szenen, wo also nicht vom Stativ gearbeitet wurde, wurden wohl auch nicht mit einem Bildstabilisator gemacht und dafür sollen die sehr ruhig sein. Ich konnte leider noch keine Ausschnitte sehen. Also solltet ihr da irgendwo einen Link kennen, wo man mal vielleicht schon etwas sehen kann, so Sneak Peek oder so, ja, dann schickt mir mal einen Link. Das wird mich ja dann doch mal interessieren. Dann hat uns der Sven geschrieben, wo man uns denn so hört. Und das fand ich ganz toll. Er schreibt, hallo ihr zwei. Hallo ihr zwei. Erstmal ein ganz dickes Lob an euch und euren Podcast. Ich liege hier im Waldshuter Spital und werde wohl in circa 2 Stunden mal fest wegtreten. Um mich vor der OP wenigstens zu beruhigen, habe ich zu Hause noch schnell mein Telefon inklusive Kopfhörer geschnappt. Jetzt liege ich hier auf meiner Pritsche und warte ungeduldig, dass eine der übrigens wirklich sehr hübschen und netten Schwestern mir das Schlafmittel bringt. Werde euch in dem Fall zwar wieder zum Einschlafen hören, aber wo ich euch höre, ist doch sicher mal eine Erwähnung wert. Chris, dir wünsche ich eine gute Reise und keine verschnupfte Nase. In diesem Sinne, macht bitte weiter so. 3, 2, 1, Happy Shooting. Es grüßt der Sven aus Waldshut. Ja, das finde ich mal toll. Ich denke mal, die Operation hast du inzwischen hoffentlich gut überstanden. Kannst dich ja mal kurz melden, wie es dir ergangen ist und wie Happy Shooting dir dabei geholfen hat. Also toi toi toi, halt die Ohren steif. So, und jetzt steigen wir mal ein mit dem ersten Teil vom Interview mit Manuel. Stefan, das Wort geht an dich.
Ja, hallo liebe Happy Shooter, hier ist der Stefan, der euch die Everest-Track-Pause ein klein wenig verkürzen möchte. Und zwar mit einem Thema, was sicherlich in den Köpfen von dem einen oder anderen von euch auch herumspukt. Ich schätze mal, dass es insgeheim zumindest der Wunschtraum von einigen von euch ist. Man hat Spaß am Hobby Fotografie und dann kommen mal die ersten Aufträge, vielleicht sogar mal das erste Geld und dann irgendwann ja Fotograf als richtiger Nebenjob dann machen oder vielleicht sich sogar richtig selbstständig machen. Also ich bin an dem Punkt noch lang nicht, aber mit diesen Gedankenspielen habe ich mir den Manuel als jemand, der da schon ein Stück weiter ist, ans virtuelle Sprachrohr geholt. Ja, hallo Manuel.
Ja, grüß dich Stefan, servus. Und schönen guten Abend auch an die Happy Shooter. Es ist seltsam, sich selbst zu begrüßen.
Ja, immer mal was Neues. Aber ich denke, es ist das Allereinfachste, wenn du ein bisschen was über dich selber sagst, wie du so zum Fotografieren gekommen bist und ja, wie es bei dir momentan so ausschaut.
Ja, also mein Name ist Manuel Mauer. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder. Und ich wohne in Nürnberg. Und ja, ich fotografiere seit 2005 und seit 2007 mache ich das gewerblich. Und ja, ich bin auch Happy Shooting-Hörer, habe auch wirklich ziemlich früh angefangen, so mit der 40. Folge oder sowas. Und deshalb auch der Grund, warum jetzt Stefan mich interviewt. Stefan und ich haben uns dann mal im Juli auf dem Workshop in Tübingen getroffen. Und genau, und mittlerweile würde ich sagen, bin ich so ein bisschen über das Stadium vom Hobbyfotografen hinaus, was jetzt halt irgendwie negativ klingen soll, aber es einfach, es hat sich für mich zu mehr entwickelt.
Das heißt, du hast mit dem Hobby angefangen, also als reiner Spaßfotograf, und es hat dich dann irgendwo so gebitzelt, dass du irgendwann gesagt hast, ja komm, damit möchte ich jetzt ein Gewerbe aufziehen, oder hat sich das mehr oder minder einfach so entwickelt und im Laufe der Zeit ergeben?
Wie immer sind die Frauen schuld. Meine Frau, das war eigentlich 2005. Wir haben für den Urlaub einfach eine bessere Kamera gebraucht, weil meine Frau eine Altsprachlerin ist und die von diesen ganzen Fresken und Statuen und sowas einfach bessere Bilder haben wollte. Und dann haben wir uns vor einem Urlaub eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Und zeitgleich habe ich eigentlich angefangen, Happy Shooting zu hören und bin aber dann ziemlich schnell dazu hingekommen, dass ich gesagt habe, Landschaft ist nicht meins, Makro ist eigentlich auch nicht so richtig meins, und bin dann ziemlich schnell auf die People-Fotografie eingeschwenkt. Und wenn man Leute fotografieren will, hat man nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie ständig welche vor der Linse zu haben, dann auch noch erlaubterweise und dann noch, dass sie sich gern fotografieren lassen. Aber da spielt natürlich das Thema Hochzeit ganz stark eine Rolle. Und dann hat man die ersten Hochzeiten fotografiert für Bekannte. Es hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, dass ich das mache, weil man natürlich auch die Bilder auch weitergibt im Bekanntenkreis. Und ja, mit der Zeit wurden die Bekannten dann immer weniger bekannt. Also es waren dann 3, 4 Ecken, über die ich die Leute kannte. Und dann war es auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, dann, wenn ich dann auch von Frau und Familie am Wochenende weg bin und sowas, möchte ich dann doch schon ein bisschen Aufwandsentschädigung haben. Und irgendwann ist es halt keine Aufwandsentschädigung mehr, sondern auch ein Teil, wo man sagt, dann möchte man, das sollte man dann auch versteuern. Und damit kommt dann das Gewerbe einher. Dann habe ich dann eben 2007 ein Gewerbe angemeldet. Ich habe damals noch als Angestellter gearbeitet in der Bank in Nürnberg und habe das dann natürlich auch als Nebengewerbe angemeldet. Ab da war es dann eigentlich kein Hobby mehr. Wobei es immer noch viel Spaß macht. Also das darf man, ganz wichtig, darf man nicht irgendwie jetzt
Ich wollte gerade auch sagen, also das Hobby hast du ja, also als Hobby hast du es ja, glaube ich, nie vollends aufgegeben. Also wenn man auf deine Webseite schaut, dann findet man da so Sachen wie eine Bildergeschichte so im CSI Miami-Stil oder jetzt hat unlängst eine Bilderreihe so im Film Noir, Detektivgenre angesiedelt. Also der Spaß scheint ja immer noch kräftig mit dabei zu sein.
Ich glaube, das ist auch ungeheuer wichtig, weil das für mich, diese angesprochenen Bilderserien, das sind auch für mich so die Ankerpunkte, wo ich mich immer wieder neu definiere. Weil auch wenn ich jetzt das dann im dritten Jahr jetzt mittlerweile selbstständig mache, ich habe noch so viel zu lernen. Und wenn ich mir meine Bilder angucke, denke ich mir, die ich von dem Jahr gemacht habe, denke ich mir, Mensch, was hast du da gemacht? Teilweise von dem Monat, was hast du da gemacht? Und deshalb sind solche Bilderserien oder eigene Projekte, wie ich sie dann immer bei mir nenne, ganz wichtig. Einerseits, dass ich was lerne, dass ich meine eigenen Ideen umsetze, und da fließt auch ein großer Teil der Motivation und Herzensblut rein.
Das finde ich auch immer tierisch wichtig. Hier klinke ich mich mal ein. Ja, der Werdegang ist ja ganz ähnlich wie bei mir, bloß dass ich halt immer noch eine Anstellung habe und das immer noch nebenberuflich mache. Aber wer weiß, wie sich das so alles entwickelt wird. Ja, ich unterbreche das Interview mal ganz kurz wegen eines Location Scouts. Das ist eine tolle Rubrik, ein toller Vorschlag, wie ich finde. Und wenn der Location Scout Stefan unterwegs ist, dann klingt das so. Okay, vielleicht nicht immer so und nicht vielleicht ganz genau so, aber na, wer weiß. Unser Location Scout ist diesmal der Stefan und der hat einen Tipp, nämlich Ulm.
Ja, hallo, hier ist der Stefan und ich wollte euch für die Rubrik Location Scout ein paar Tipps und Hinweise geben, wenn ihr mal nach Ulm kommt. Für einen kurzen Besuch in der Stadt lohnt es sich, die Gegend um das Ulmer Münster herum abzugrasen. Das Münster selber ist natürlich eine Show, sowohl von außen als auch von innen. Achtet dabei auch auf Details wie das wunderschöne Chorgestühl oder, wenn ihr den Kirchturm hinaufsteigt, auf die Wasserspeier, die es überall am Münster gibt. In der Umgebung um das Münster findet ihr eine Mischung zwischen historischen Gebäuden und moderner Architektur. Im Fischerviertel gibt es viele hübsche Fachwerkhäuser und romantische Winkel. Und auf das Ulmer Rathaus mit seiner astronomischen Uhr sollte man sicher auch einen kurzen Blick werfen. Hinter dem Rathaus gibt es dann ein modernes Gebäude, das vielleicht einen Besuch von innen wert ist. Das ist die neue Stadtbibliothek. Die hat innen eine quietschrote Wendeltreppe. Es lohnt sich, auch mal mit dem Fahrstuhl hochzufahren und von oben runter zu gucken. Zwischen dem Rathaus und dem Ulmer Münster befindet sich die sogenannte Neue Ulmer Mitte. Hier wurden unlängst einige moderne Gebäude mitten in die Straßenschlucht reingebaut, die fotografisch auf alle Fälle auch einiges hergeben. Vor dem Münster, auf dem Münsterplatz, steht das Stadthaus, das man sich auf alle Fälle auch mal näher anschauen sollte. Und wer anschließend noch Zeit hat, der kann die Fußgängerzone Richtung Bahnhof runterlaufen und beim Parkhaus Deutschhaus vorbeischauen. Meiner Meinung nach findet man dort auch einige sehr interessante Blickwinkel, zum Beispiel wenn man sich unter die Schneckengänge für die Autos stellt und nach oben schaut. Das soll es in aller Kürze gewesen sein. Ich hoffe, falls ihr mal nach Ulm kommt, dass euch die Tipps weiterhelfen.
Tja, vielen Dank, Stefan. Ich fand's super. Für euch vielleicht ein toller Tipp. Und wenn auch ihr mal einen Location Scout geben wollt, wenn ihr mal einen Tipp habt, was man vielleicht bei euch vor Ort in der Nähe fotografieren kann, oder ihr wart toll im Urlaub, habt was ganz prima Tolles gesehen, was man unbedingt mal fotografieren sollte oder einfach auch mal besuchen sollte, ja, dann schnappt euch einfach mal das Mikro und nehmt das mal auf. Und dann könnt ihr mir das hierher schicken. So viel also zu Ulm, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Jetzt geht's weiter mit dem Interview.
Naja, also das ist für dich ausprobieren und experimentieren, neue Dinge entdecken und erlernen. Oder auch ein bisschen Werbung und oder zumindest Public Relations und im Gespräch bleiben. Oder ist das nur ein angenehmer Nebeneffekt?
Nee, also das spielt auch eine Rolle. Wobei ich glaube, ich es... Also Public Relations beziehungsweise im Fokus bleiben. Ich merke es, wenn ich mal einen Monat oder zwei Monate lang nichts mache oder dann weniger freie Shootings mache, wo ich dann auch weniger Bildmaterial online stelle, dass dann die Nutzer oder auch die Folger weniger werden. Zwar jetzt nicht signifikant, dass man sagt, boah, das ist schlimm oder sowas, aber man merkt es deutlich. Und daran anschließend kommen auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen weniger Aufträge rein. Es ist ein wichtiger Punkt, auch präsent zu bleiben.
Naja, für dich ist also Google Analytics sozusagen der Seismograf, wie es gerade mit deiner Kreativität und deinem Schaffensdrang ist.
Ja, irgendwie schon. Also das ist irgendwie bipolar. Also es ist wirklich so, dadurch, dass ich jetzt halt als Fotograf, ich schalte keine Printwerbung, ich habe auch, wie sich das so entwickelt hat, ich habe eigentlich nur einfach immer nur meine Visitenkarten dabei. Gut, ich habe jetzt mittlerweile einen Aufkleber auf dem Auto drauf und größere Sachen, beziehungsweise auch ein T-Shirt mit dem Logo drauf. Aber es sind alles so passive Dinge, die ich habe. Also ich gehe nicht aktiv auf den Markt mit irgendwie Printwerbung, mit gelben Seiten oder sowas, sondern meine Werbung, die ich eigentlich mache und auch meine Invest sind, ist meine Webseite, mein Weblog, Twitter, Flickr und dann die sozialen Netzwerke, angefangen über Xing und Facebook, über MindVZ und MySpace und YouTube. Das so, um die wichtigsten mal zu nennen.
Okay, du bist da also ganz, ganz fleißig unterwegs in den verschiedenen sozialen Netzen. Hat sich das genauso ergeben, wie du zur Fotografie gekommen bist, also dass du das einfach genutzt hast als, Technikbegeisterter, der sich einfach für die von den sozialen Netzen und Ähnlichem ein bisschen angefixt gefühlt hat, oder war das dann schon auch ein gezielter Einsatz?
Es hat eigentlich angefangen, am Anfang war ich eigentlich noch in ziemlich wenig sozialen Netzwerken. Also ich hatte zwar schon lange eine eigene Website, aber das war so, ich habe Filmkritiken geschrieben, ich habe Buchkritiken geschrieben, CD-Kritiken, ich habe ein bisschen berichtet über dies und das. Ich habe damals in Erlangen noch gelebt, war Student, hatte viel Zeit, war viermal im Monat im Kino und solche Sachen. Also das war einfach so ein bisschen dies und das. Und wie dann die Fotografie angefangen hat, dann ist man natürlich auch schnell dabei zu sagen, Mensch, man möchte seine Bilder, seine ersten Blümchenbilder, seine ersten Gebäudebilder ja irgendwie mit zeigen. Und dann kam man ganz schnell natürlich einmal zu Flickr und zu Happy Shooting. Das waren so die Anfänge. Und Flickr ist einfach nur mal nur Bild hochladen und Kritik zurückzubekommen. Ja,
und viel Lobhudelei und Ordensabzeichen.
Ja, wie man sieht, man kann die. Ja, also am Anfang ist man ja froh über Feedback zu Bildern. Und ich glaube, ich bin jetzt auch noch froh über Feedback zu Bildern, aber am Anfang weiß man natürlich noch nicht, dieses Feedback einzuordnen. Und also das war dann mal so ein Flickr ein bisschen und dann diese soziale Netzwerkgeschichte, die kommt, finde ich, Fotografen zugute, weil natürlich dort kostenlos Bilder hochgeladen werden können. Was für mich natürlich auch heißt, die anderen Leute sehen automatisch meine Bilder. Sie sehen gleich auf der Startseite, Mensch, der Manuel hat wieder Bilder gemacht. Gucken wir mal, was er für welche Bilder gemacht hat. Und das nutze ich jetzt im Moment natürlich auch dafür ein bisschen, dass ich sage, okay, wenn ich neue Bilder hochlade von meinem Film-Noir-Shooting oder von meinem CSI-Shooting oder von irgendwas anderem, dann macht's bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten und bei Leuten, die mir gern folgen, einmal mal Bing und sie sehen, ich habe neue Bilder. Mensch, der hat schöne Bilder gemacht. Meine Schwester heiratet doch in 3 Monaten. Also eigentlich ganz simpel. Aber also für mich macht's das. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Videos von meinen Fotoshootings zu drehen und habe eigentlich nur spaßeshalber die auf YouTube gestellt und die sind auch auf Interesse gestoßen. Und das hat mich überrascht und habe mir gedacht, aber gut, diese Videos bedeuten eigentlich ziemlich wenig Aufwand, weil es die Kamera mitlaufen. Bei solchen Fotoshootings sind dann 2, 3 Leute meistens dabei. Man drückt jemandem eine Videokamera in die Hand und dann haben die Leute so ein bisschen was, die haben das Gefühl, dabei zu sein. Und das ist anscheinend vielen Leuten wichtig und für mich bedeutet das keinen Aufwand. Ich freue mich drüber, dass Leute dafür Interesse zeigen und deshalb sage ich, okay, warum sollte ich das nicht weiter verfolgen und weiter fördern? Und ähnlich war es mit Twitter. Ich bin eigentlich zu Twitter ziemlich spät gekommen, sogar noch nach Boris. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich bin bei Twitter, weil Leute mir anscheinend gern folgen, die erfahren gern, was ich so mache am Tag über, wie die Fotoshootings aussehen, gucken ein bisschen gerne hinter den Kulissen. Und mich freut und mir macht Spaß und von dem her mache ich da gerne mit. Und dann gibt es natürlich noch diese beruflichen Netzwerke wie Xing und LinkedIn. Und da bin ich wirklich dann eher angemeldet für, wenn ich Firmenkunden habe, mit denen in Kontakt zu treten oder auch in Kontakt zu bleiben.
Gerade zu Firmenkunden, suchen die auch gezielt über Xing nach Fotografen? Ist auf die Weise schon jemand auf dich aufmerksam geworden?
Ja und nein. Also man wird gesucht, man wird auch, denke ich, gefunden, aber Aufträge kommen aus Xing und LinkedIn eher selten. Also es ist ein Kontaktpflegemittel, sehr gut. Es ist auch, denke ich, wenn ich jetzt aktiv auf Firmen zugehen würde, bevor ich eine Kaltakquise dorthin schreibe, eine Mappe hinschicke mit Bildern, sowas, ist es besser, wenn ich versuche zu gucken, okay, wen habe ich denn im zweiten oder dritten Grad als Kontakt vielleicht in dieser Firma sitzen und versuche da so ein bisschen über Bekanntenkreise reinzukommen, einfacher. Aber dass man aktiv gesucht wird in Xing und LinkedIn eher selten. Also da spielt Google eine viel größere Rolle und meine Hauptwebseite Fotografie Mauer eine viel größere Rolle.
Ja, soziale Netzwerke, das A und O, das ist heutzutage so. Also wer in der Fotografie tatsächlich weiterkommen will, das gilt jetzt nicht nur für berufstätige Fotografen, sondern eben durchaus auch im Hobbybereich. Also wenn ihr tatsächlich wollt, dass man eure Fotos sieht, dass man auf euch aufmerksam wird, dass ihr Feedback bekommt und sich dadurch ja so ein kleines Fotografienetzwerk, sagen wir mal, mit eurem Interessenbereich bildet, dann ist es wirklich umso wichtiger in der heutigen Zeit, diese sozialen Netze für sich zu entdecken und eben auch zu nutzen. So eine Pauschalformel dafür gibt es natürlich nicht, aber es hilft immer mal so ein bisschen links und rechts zu gucken, wie machen denn die anderen das? Und vor allen Dingen ist es ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sein. Ehrlich und offen. Vertretet eure Meinung. Man muss ja keine anderen Leute beleidigen. Aber es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Unwahrheiten über sich oder seine Arbeiten zu verteilen. Denn das kommt ganz sicher ans Tageslicht. Und ja, dann stürzt man in diesen sozialen Netzwerken auch ganz schnell richtig böse ab. Das ist so eine Sache, die viele vergessen. Gerade große Firmen machen da oft den Fehler, dass sie Marketing-Sprech raushauen, statt einfach mal offen und ehrlich mit Kunden und auch deren Problemen umzugehen. Da würde ich mir von einigen Firmen doch ein bisschen mehr wünschen. Vielleicht macht ihr es ja richtig und könnt diese Tipps in eure Firma tragen. Wie auch immer. Ja, mit dem Interview machen wir gleich weiter. Hier habe ich ein ganz tolles Feedback gekriegt von Oliver zum Thema Schärfentiefe. Da hatten wir in einer älteren Folge mal etwas. Erzähle ich vielleicht gleich noch was dazu. Hören wir uns erstmal Oliver an.
Hallo lieber Chris, hallo lieber Boris. Zunächst mal vielen Dank für die ganze Arbeit und Energie, die ihr in die Produktion eurer super Podcasts reinsteckt. Das kann man euch wirklich nicht hoch genug anrechnen. Jetzt aber ein kleiner Kommentar von mir zur Frage. Beim letzten Mal ging es darum, ob es möglich ist, durch den Austausch eines Sensors, also durch die Nutzung eines kleineren Sensors, eine größere Schärfentiefe zu erreichen, oder ob es sich hier nur um scheinbaren Effekt handelt, der dadurch wieder aufgefressen würde, wenn man das Ganze wirklich realistisch rechnet und sagt, bei dem kleineren Sensor müssen jetzt ja auch kleinere Zerstreuungskreise angenommen werden und dann hebt sich der Effekt wieder auf, was Boris ja vermutet hatte. Und um das Ganze mal zu vergleichen, bin ich davon ausgegangen, wir haben einen Vollformatsensor und haben eine Brennweite von 50 mm drauf und benutzen eine Blende von 2,0. Und wenn man dann davon ausgeht, das Objekt hat eine Entfernung von 5 Meter, dann ergibt sich ein Schärfetiefenbereich von etwa 1 Meter. Das heißt also, alles im Bereich von ungefähr 4,50 Meter bis 5,50 Meter würde scharf abgebildet. Wenn man das Ganze jetzt mit einer Micro Four Thirds Kamera vergleicht, die also einen Crop von 2,0 hat, dann muss man, wie gesagt, ja zuerst berücksichtigen, dass jetzt auch die Zerstreuungskreise nur noch den halben Durchmesser haben dürfen, um ein gleich scharfes Bild zu bekommen wie am Vollformat. Außerdem, damit der Bildeindruck auch gleich bleibt, müsste man jetzt davon ausgehen, dass an der Four-Thirds-Kamera jetzt nur noch eine Brennweite von 25 mm genutzt wird. Wenn wir bei einer Entfernung von 5 Meter bleiben, dann ergibt sich hier jetzt bereits ein Schärfetiefenbereich von 2,40 Meter. Es wird also jetzt alles zwischen etwa 4,10 Meter und 6,50 Meter scharf abgebildet. Damit funktioniert also die Idee von Chris theoretisch, dass man durch Wahl eines kleineren Sensors eine größere Schärfentiefe erreichen kann. Wenn man da noch einen draufsetzt und das Ganze mal für eine kompakte durchrechnet, die so ein 1 durch 1,7 Zoll Sensor hat, dann reicht es bereits, die Kamera auf 10 Meter einzustellen, weil es ergibt sich da eine Hyperfokaldistanz von etwa 10 Meter und da wird dann alles von der halben Hyperfokaldistanz, also bereits ab 5 Meter bis ins Unendliche sogar scharf abgebildet. Ja, das war ein kleiner Kommentar von mir. Herzlichen Dank. Macht weiter so. Viele Grüße aus Porta Westfalica.
Ja, viele Grüße zurück und danke für den Beitrag. Der ist übrigens schon etwas älter gewesen. Ich habe den einfach mal hervorgekramt. Passte jetzt gerade ganz gut. Ja, etwas verwirrend. Ja, ganz grob hat das ja schon erklärt, ging es darum, ob eben an der Crop-Kamera mit einem kleineren Objektiv ja eigentlich eine höhere Schärfentiefe da ist. Kürzere Brennweite, höhere Schärfentiefe. Aber durch die stärkere Vergrößerung des Bildes, weil man hat ja eigentlich ein kleineres Bild mit einem kleineren Durchmesser gemacht, wenn ich das genauso groß betrachten möchte wie das Bild von dem Kleinbildformat, dann muss ich das Bild ja stärker vergrößern. Ob denn nicht da dann auch die Zerstreuungskreise mit vergrößert würden, was natürlich so ist, und ob man dann nicht doch wieder die Schärfentiefe erreicht wie beim Kleinbildformat. Hast du ganz schön ausgerechnet. Dem ist nämlich tatsächlich nicht so. Das ist halt auch einer der Gründe, warum eben zum Beispiel ein 50 mm an der Crop-Kamera zwar einen ähnlichen Bildwinkel und einen gleichen Bildausschnitt hat wie ein, sagen wir mal, 85 mm an dem Kleinbildformat. Wenn man also am selben Standpunkt steht und dann ein Motiv fotografiert, dann hat man mit beiden ziemlich genau dieselbe Perspektive, dieselbe Bilderscheinung soweit, dass erstmal von der Verzeichnung her und so weiter sich das angeht, von der Perspektive her. Aber die Schärfentiefe unterscheidet sich bei gleicher Blende eben doch. Das heißt, da muss man beim Crop eben die Blende weiter aufmachen können. Naja, oder es geht halt eben nicht. Also, Oliver, danke für diesen Beitrag und jetzt machen wir weiter mit dem Interview.
Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn du eine Weile lang keine neuen Bilder einstellst, dann merkt man schon ein bisschen, so das Feedback lässt nach, die Zahl der Follower nimmt ein bisschen ab. Umgekehrt, wenn du auf eine Webseite von einem Fotografen gehst und dort siehst, dass da auch schon seit 3 Monaten keine Bilder mehr eingestellt worden sind, ist das für dich ein Negativindikator oder ist das für dich gleich ein negatives Image?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich für mich muss sagen, wenn ich nur Auftragsarbeiten in fremder Rechnung machen würde, und das habe ich auch gelegentlich, so Phasen, wo wirklich viele Aufträge sind, wo dann auch vielleicht familiär mit dem Privaten viel los ist oder sowas, dass ich eigentlich selten Freiaufträge mache, dann fühle ich irgendwie die Motivation schwinden. Und für mich ist es immens wichtig, dass ich schaue, dass ich so einmal im Monat ein freies Fotoshooting mache, wo ich wirklich drauf hinplane, und zwar meine freie Zeit darauf hinplane und nicht diese Zeit, um 16 Uhr muss ich jetzt bei Firma XY sein und Mitarbeiter fotografieren. Und ich tue mich immer schwer vorzustellen, wie sich andere Fotografen motivieren, aber ich bin ein sehr planvoller Mensch und wenn ich da mir einen Plan zurechtlege und dann ein Vorgehen habe, dann finde ich das gut so. Und wenn jetzt natürlich jemand eine Website nicht updatet in der heutigen Zeit, also seine Profilseiten, seine statischen Webseiten, seine Portfolioseiten, da erwarte ich eigentlich persönlich schon, dass einmal im Monat ein Update läuft. Und mittlerweile mit dem Blogging und dem Twitter kann man sagen, okay, als Fotograf, Mensch, meine regelmäßigen Updates, meine wöchentlichen findet ihr auf Blog und meine täglichen Updates, was ich so heute oder morgen mache, die finden wir auf Twitter. Also sowas erwarte ich mittlerweile von einem Fotografen, muss ich sagen. Also ich persönlich würde es erwarten, auch als Kunde.
Ja, ich sehe schon, die Welt dreht sich einfach immer schneller. Früher hat es gereicht, wenn man einmal im Jahr einen neuen Katalog gedruckt hat oder eine neue Mappe zusammengestellt hat. Und jetzt ist man schon fast hinten dran, wenn man nicht einmal im Monat ein neues Bild auf die Webseite tut.
Ja, aber es ist auch, man will ja auch seine Arbeiten online bringen. Und klar, man kann nur immer seine Referenzliste von Firmen ergänzen. Das kann man auch machen. Aber wer nicht wirbt, der stirbt. Das geht alles so ein bisschen in diese Richtung. Und viele Leute kommen halt immer ins Studio und schauen sich an, was man neu an Bildern aufgehängt hat, wie das früher eben war. Oder guckt in Ausstellungsgalerien, ob der und der bekannte Fotograf jetzt neue Bilder bei seinem Vertreter jetzt drin hat. Sondern da ist halt mittlerweile die Website meines Erachtens das A und O. Und von dem her glaube ich schon, dass man es sehen muss, dass die Website gelegentlich geupdatet wird. Und zwar ist auch nur durch irgendwo, dass irgendwo steht Last Update von dem und dem am so und so vielten. Und wenn es dann auch nur irgendwie ein Video ist, das ergänzt wurde.
Jetzt hast du vorhin gesagt, für dich sind diese selbstorganisierten Shootings der Ausgleich und ein Stück weit auch wieder der Motivator im Gegensatz zu irgendwelchen Auftragsarbeiten. Die Ideen, die du da hast, die sind ja, ich sag mal schon, also irgendwo zwischen ausgefallen und verrückt und aber irgendwo eigentlich immer cool. Wo sammelst du solche Ideen zusammen und wie kommt so ein Projekt zustande, das ja auch immer relativ aufwendig ist? Also wenn ich dran denke, Klamotten aus den 20ern, irgendwelche Autos und so weiter. Also
ja, ich weiß, was du meinst. Also einmal, wo fange ich jetzt am besten an? also ich hatte früher einen Blog, also einen Blog, mit Zecker geschrieben sozusagen, also einen altmodischen, eine handgeschriebene Version des Blogs, wo ich eigentlich immer nur Sachen aufgeschrieben habe, die mir eingefallen ist. Also so ein Skizzenbuch in der Richtung, wobei ich ganz schlecht malen kann. Ich habe meistens irgendwas geschrieben. Und da habe ich einfach nur Ideen gesammelt, Sachen, die mir eingefallen sind. Dieses Büchlein habe ich wirklich den ganzen Tag mit mir rumgetragen und manchmal habe ich da wochenlang nicht reingeschaut. Aber in letzter Zeit ist natürlich durch das Internet und auch durch, dass ich täglich am Computer sitze, hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich habe mir irgendwann so ein Mindmapping-Programm, so ein kostenloses zugelegt. Wer das nicht kennt, das ist einfach so, man hat einen so einen Knoten in der Mitte und dann verzweigen immer mehr Knoten, bis es immer detaillierter wird. Und da verfolge ich meine Ideen. Die schreibe ich da einfach völlig ungeordnet rein. Und wenn jetzt mal wieder was ansteht, dass ich sage, oh, da verdichtet sich langsam eine Idee oder da verdichtet sich ein Themenschwerpunkt, dann packe ich all diese Sachen, die irgendwie zusammenpassen könnten, mache einen eigenen Gedankenknoten draus und darum entwickle ich ein Konzept. Also es ist eigentlich ganz selten, dass ich sage, Mensch, heute gehe ich mal shooten, rufe jemanden an, sage, hallo Stefanie, hast du mal Zeit? Ich möchte ein paar Bilder machen. Also das ist ganz selten. Liegt auch wieder daran, dass ich so planvoll bin, liegt auch daran, dass ich zwei Söhne daheim habe. Da will die Zeit wohl verplant sein. Vor allem die Zeit, wo man definitiv kein direktes Geld am Anfang dafür bekommt. Und dann habe ich dieses Mindmap und entwickle diese Ideen. Und wenn ich die Idee habe, dann geht es eigentlich wirklich daran, dass man diese Hauptpunkte dann besetzt, zu sagen, ich suche mir ein Model, ich suche mir Requisiten dazu und ich suche mal eine Location und dann je nachdem eine Visagistin und eine Stylistin eben, wenn es dann ganz aufwendig wird, dass man das eben immer weiterentwickelt.
Du pickst dir also recht gezielt dann eine von den Ideen raus, die dann im Laufe der Zeit schon ordentlich Fleisch bekommen haben und die du schon angereichert hast an Details und suchst dann gezielt nach den Requisiten drumherum? Oder ist da auch dann nochmal der Zufall noch mit dabei, dass man irgendwo, also durch einfach bei geeigneter Gelegenheit an jemanden hinläuft, der dann sagt, wo man dann feststellt, oh, der hat ein cooles Auto in der Garage und dann ploppt die Idee wieder, oh du, da war doch was, ich hatte doch mal was und man klappt das Notizbuch oder die Mindmap wieder auf und sagt dann, du, soll man nicht machen.
Also es ist häufig so und es ist auch jetzt zum Beispiel wieder so, dass mehrere Ideen gleichzeitig ziemlich reif sind. Also dass man von den Kernelementen, was weiß ich, man hat schon das Model und die Requisite, aber die Location noch nicht. Oder jetzt dann für den Sommer habe ich schon wieder einige Sachen, wo ich sage, ich habe die Location, ich habe die Models, aber ich habe irgendwie so den zündenden, verbindenden Gedanken noch nicht. Und wenn es gut läuft, kann es wirklich passieren, dass mehrere Ideen gleichzeitig reif werden und ich dann dastehe, welches Fotoshooting mache ich zuerst. Und das führt dann wirklich bei mir solche Phasen, wo mehrere Projekte gleichzeitig reif werden, führt zu einer richtigen Kreativitätsexplosion. Also weil dann plane ich hier, dann plane ich da. Wenn ich da mal wieder nicht weiterkomme, mache ich hier. Also ich mache viel nicht gleichzeitig, aber ich versuche es parallel zu organisieren und deshalb mit diesen Skizzierungen am Computer versuche ich das ganz gut. Ich habe auch hier im Büro eine große, so eine abwischbare weiße Tafel hängen mit Magnet und sowas. Das schreibe ich auch manchmal ganz viel rum und also sowas hilft wirklich. Was halt auch ganz wichtig ist, persönlich finde ich es neben diesem ganzen Mindmap, ist, dass man, also ich habe jedenfalls einmal in der Woche mindestens irgendwie so 1-2 Stunden, wo ich einfach entweder nur Bilder anschaue oder irgendwelche gespeicherten RSS-Feeds von irgendwelchen Fotografen oder irgendwelchen Videos oder sowas mir anschaue Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich was daneben liegen habe oder das Mindmap offen habe. Wenn mir da was einfällt, dann halte ich das Video an, speichere mir den Gedanken ab, lasse das Video weiterlaufen. Oder ich surfe durch ein Portfolio von einem Fotografen, sehe ein Bild, Mensch, mache einen Screenshot ab damit in den Bildideenordner. Und also das ist immer ganz, also für mich ist es ganz wichtig, regelmäßig zu arbeiten. Ich weiß nicht, ich muss da Struktur reinbringen, dadurch produziere ich ständig irgendwelche Bildideen, produziere ständig irgendwelche Konzeptideen. Und wenn ich dann Zeit habe, setze ich mich hin und bündel die. Beziehungsweise manchmal sind es so viele Ideen dann auf einmal, die dann zu einem zusammenfließen, dass es dann einfach passt.
Also Hut ab vor deinem Organisationstalent. Ich weiß, du hast Familie, hast du ja auch gerade noch erzählt. Und dann das alles nebenbei noch zu organisieren und zu schaffen. Ja, wie gesagt, Hut ab. Das schafft nun wirklich bei weitem nicht jeder. Ganz gut fand ich die Idee und die möchte ich hier gern nochmal wiederholen, nochmal an alle Hörer weitergeben. Deine Idee, diesen Ideenblock zu haben, einfach ein Stück Papier irgendwo immer mit sich rumzutragen, wo man schnell mal ein paar Skizzen oder ein paar Notizen drauf machen kann. Es gibt da bestimmt auch tolle iPhone-Applikationen oder jetzt wahrscheinlich für ein iPad auch. Ich habe aber noch nichts gefunden, was wirklich das Stück Papier ersetzen könnte. Wenn ihr da Tipps habt, wie man so eine Ideendatenbank schnell auch digital aufbauen kann, ohne dass man sich da in Verwaltungswust ergeht, wenn man das erfasst, man möchte einfach reinballern, diese Ideen. Wenn ihr da gute Ideen habt, könnt ihr die ja einfach mal mitteilen. Vielleicht als Audiokommentar für die nächste Folge. Das wäre doch was. Jetzt haben wir noch einen Stefan, der hat einen kleinen Nachtrag zu Exposure Fusion.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Stefan aus dem schönen Chiemgau. Ich wollte nur noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Exposure Fusion liefern. Das wurde ja neulich in der Folge 181 erwähnt. Und mit Photomatics ist Exposure Fusion auch möglich. Dort kann man ja entweder HDR erzeugen mit anschließendem Tone Mapping oder eben auch eine Exposure Fusion. Das wollte ich nur noch ergänzt haben. Ansonsten macht weiter so, es ist echt ein super Podcast. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Hey, danke Stefan. Ja, freut uns doch immer, wenn das gut ankommt und ihr grüßt jetzt natürlich alle. Hallo Boris, hallo Chris. Das könnt ihr auch weiterhin machen. Der Chris kommt ja wieder, das wollen wir doch alle schwer hoffen. Ich denke mal, bis er mit seinem Everest-Trek durch ist, da gehen auch die Flieger wieder hier in Deutschland. So langsam starten ja die ersten wieder. Wollen wir mal hoffen, dass das Schlimmste überstanden ist, was das angeht. Ja, ansonsten mit dem HDR, da hast du natürlich recht. Trotzdem ist meine Empfehlung wirklich, ja, vielleicht das Ergebnis aus Photomatics nicht als das finale Bild zu nehmen, sondern das Ergebnis aus Photomatics als Grundlage für eine weitere Bearbeitung heranzunehmen. Ich nehme da immer ganz gerne zwei Entwicklungen in Photomatics, eine sehr stark bearbeitete, eine etwas weniger stark bearbeitete und gehe dann zum Beispiel mit Photoshop daher und mische die dann so zusammen, auch mit Masken, wie ich es gerne hätte, so dass es halt für mich gut aussieht. Manche machen halt Photomatics rein, alle Regler bis auf Anschlag und dann ja hat das diesen typischen über HDR gezeichnet, überall Halo-Look. Also wenn überall dann so helle Säume um die Kontrastgrenzen herum zu sehen sind. Das ist nicht immer ganz so schön. Naja, da müsst ihr mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber was rede ich lange? Wir haben ja hier noch ein Interview am Laufen. Mach mal weiter.
Jetzt hast du gesagt, du hast auf deinen eigenen Shootings dann mitunter mehrere Models und Requisiten organisiert und noch Visagist und Stylist mit an Bord. Das ist ja ein, also das klingt jetzt für mich ja nach einem heiden organisatorischem Aufwand. Sowas macht man doch sicherlich nicht als Kaltstart. Wie wächst man in sowas rein?
Also der Höhepunkt hat sicherlich vom organisatorischen Aufwand hat dieses CSI-Shooting bedeutet. Da war zum Hintergrund, da hatte ich 5 Modelle. Ich hatte 2 Autos als Requisiten. Ich hatte ein Segelboot, eine Visagistin, jemand, der Video gedreht hat und jemand, der sich um Styling gekümmert hat. Also das war so das bisher von der Manpower her das Größte.
Okay, klingt schon fast nach einem Filmdreh, wenn man das jetzt so als Stehender hört.
Ja, so, also es ist wirklich so, aber es ist nicht so, dass man sagt, Mensch, jetzt mache ich mal ein Fotoshooting mit vielen Leuten, sowas wächst mit der Zeit. Also mein erstes Fotoshooting war auch mit 2 Personen, habe ich gleich mal festgestellt, oh, das war zu viel. Das waren zum Glück 2 Freunde, die haben mir das nicht übel genommen. Die Bilder waren trotzdem ganz schön, aber das war so, wo ich mir dachte, okay, jetzt arbeitest doch lieber nur mal mit einem Model. Und Ich habe auch nach dem großen Fotoshooting, was ich jetzt gerade berichtet habe, war ich der Meinung, Mensch, ich gehe jetzt wieder zurück zu den Basics und gehe jetzt wieder runter auf 2, 3 Modelle höchstens. Also einfach sowohl koordinationsmäßig, also in der Vorplanung her, welchen Termin finde ich, wann hat jeder Zeit, weil das sind ja freie Fotoshootings. Keiner bekommt ein Geld dafür, weder die Visagistin noch die Leute, die sich daran beteiligen, noch die Models, sondern die machen das alle zum Spaß und man muss sich bewusst sein, wenn man denen den ganzen Tag Fotoshooting sagt, dann ist das ein Tag, der von deren Freizeit normalerweise weggeht.
Ja, und der vor allen Dingen richtig Arbeit ist, kann ich mir vorstellen. Das ist ja durchaus anstrengend.
Also es ist auch immer, wir hatten bei diesem CSI-Shooting dann zum Beispiel, hatten wir einen Location-Wechsel drin, wo wir einfach eine halbe Stunde fahren mussten. Und ich hatte eigentlich eine Angst und Bammel davor, dass es auf der ersten oder auf der zweiten Location irgendwie schlecht läuft. Und nachdem ich die Leute dann um 9 Uhr in der Früh gesehen hatte und mit den ersten Worten gewechselt hat, war mir auch völlig klar, das ist ein gutes Team, was ich im Vornherein zusammengestellt habe, weil einige Leute kannte ich da eben noch nicht. Aber das war ein gutes Team und da war mir schon klar, das läuft gut. Aber so ein Location-Wechsel hat immer die Gefahr, dass du so einen Einbruch in der Motivations- und Kreativitätskurve hast. Und da muss nur einer schlecht sein, ein Model irgendwie voll die Mittagsmüdigkeit haben und sich denken, Mensch, ich würde jetzt gerne nach Hause fahren oder sowas. Und sowas sieht man dann auf dem Fotos. Und von dem her ist natürlich vor allem für Leute, die sagen, sie fangen jetzt gerade damit an oder sie haben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Model koordinieren oder sowas, lieber ein Model. Und so hat sich bei mir dann auch reingefangen. Ich habe ein Model gehabt, ich habe auch am Anfang keine Visagistin gehabt. Ich habe auch möglichst wenig Leute dann wirklich zu den Fotoshootings mitgenommen, weil natürlich auch es gibt Modelle, die sich dadurch verunsichern lassen, klein angefangen. Und das hat sich dann aber automatisch hochgesteigert, weil man dann doch mal an der Stelle shootet, wo Leute rumlaufen und zugucken. Ja, das muss das Model abhaben, aber am besten natürlich, sie weiß es vorher. Genauso wie wenn eine Visagistin dabei ist, dann fragt die Visagistin, wie würdest du gerne die Augen geschminkt haben oder solche Sachen. Und das sind einfach dann Gedanken, die wachsen mit der Zeit. Da beschäftigt man sich dann immer stärker damit. Ist jetzt zum Beispiel bei mir mit der Visagistin drin gemündet, dass ich dann mal bei einem After-Workshop, einen Abend-Workshop bei Carlo mit war. Da war eine Visagistin dabei und hat einige Grundlagen erklärt. Also jetzt noch keinen Kurs, aber einfach damit man mal weiß, wie man mit Visagistin redet, wie man das haben will. Und genauso ist es natürlich auch mit den Models. Je klarer die Idee vorher ist, desto besser werden meines Erachtens die Ergebnisse.
Das ist, glaube ich, für alle Leute, die denken, man kann, jetzt hat man ein Model da und jetzt mache ich mal. Man sieht schon, dass da noch einiges mehr dazu gehört.
Ja, das kann klappen, mit den, dass man sagt, man hat ein Model und man legt jetzt mal los. Aber es muss nicht klappen. Also wenn es klappt, ist es super. Es gibt auch Leute, die gern so arbeiten. Also meins wäre es nicht. Also ich habe es schon gehabt, dass ich halt eben kein festes Konzept hatte. Oder auch zum Beispiel bei dem CSI-Shooting. Es waren so kleine Fehler. Ich hatte recht genau. Ich habe ein Konzept geschrieben, das war etwa 6 Seiten lang. Die ersten 3 Seiten waren Text und die letzten 3 Seiten waren Bilder für die Visagistin, damit sie weiß, wie sie schminken soll, für die Models, damit sie wissen, wie ihr Outfit auszusehen hat, dass sie ja selbst besorgen müssen und für die Leute, wie die Location aussieht. Also ich war vorher dort und habe die Location fotografiert und auch wie die Autos aussehen. Und dann hatte ich zum Beispiel bei einem Mädel halt geschrieben, auch textuell, sie soll eine Jeans anhaben, eine blaue Jeans und dann eine Bluse als Top oder sowas. Ja, das hatte sie auch, aber sie hatte dann so eine hüftsitzende Jeans, wo halt der Strandhanger rausguckt. Und sie hat auch keine andere Jeans dabei. Und dooferweise sollte sie natürlich die Kommissarin spielen, die etwas professioneller und ernsthafter wirken soll. Und wir haben dann ein bisschen getrickst und ich glaube, ich habe noch nicht gefotoshoppt, aber wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann muss man es sehr genau beschreiben. Wenn man einfach nur mal drauf losshooten will, dann können viele Kreativideen kommen, aber dann hat man keine Bilderserie, was sich die Leute gerne anschauen. Nicht nur so einzelne Aufnahmen, sondern wirklich Bilderserien oder irgendwelche, wo sich ein roter Faden durch das Fotoshooting zieht.
Ja, jetzt haben wir einmal durch deine Arbeit und deine Tätigkeiten durch die letzten Jahre mal so Revue passieren lassen. Wenn du es dir jetzt selber so anschaust, was würdest du sagen? Alles soweit nach Plan gelaufen und jetzt mit dem Blick nach vorne, freiberuflich, halbtags oder noch mehr? Wie wird es bei dir weitergehen?
Das ist immer eine schwierige Frage. Und ob ich das jetzt als Vollzeit machen werde und dann als Angestellter bei meinem Arbeitgeber sozusagen noch länger pausiere oder sogar vielleicht irgendwann mal dann kündige, das hängt häufig davon ab, wie erfolgreich der Monat war und wie der Kontostand danach war. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist gut gelaufen und es war von Anfang an wichtig, diese Waage zu bekommen zwischen eigene Ideen weiterentwickeln und nicht nur auf Auftragsarbeit zu warten. Und ich hatte auch, es ist immer ein bisschen Glück mit dabei und auch, dass man die richtigen Leute trifft. Also da auch ein Riesendank an die Julia, das ist die Dame von der Agentur, mit der ich mittlerweile zusammenarbeite, die mir ein bisschen so die Werbeaufnahmen, auch die örtlichen, generiert. Also das ist sowas, entweder man zieht sich mit harter Arbeit an Land oder man ist einfach zur richtigen Stelle am richtigen Moment. Und das war es bei mir, da war ich ganz froh drüber. Und ich hoffe natürlich, dass sich das so entwickelt, dass ich sage, ich kann davon nicht nur irgendwie die laufenden Kosten und ein bisschen Equipment bestreiten, sondern vielleicht mal meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Aber ich glaube, ich werde dann nie davon abkommen, meine eigenen Projekte zu verwirklichen, weil das einfach viel zu viel Spaß macht. Und wenn ich meine Mindmap angucke, es sind im Moment, ich habe extra vorhin nochmal drauf geschaut, es sind 14 reife Ideen da und 20 unreife Ideen und an Bildideen an Konzeptideen, wo also noch einfach noch ziemlich planlos ist, sind die letzte so bei 40. Also man muss gucken, wo es hinführt. Also ich glaube, die Leute, die mir folgen, die werden noch einiges sehen mit der Zeit. Leider.
Ja, ich sehe schon. Also zumindest auf deiner Webseite werden wir in den nächsten Monaten und Jahren wohl noch die ein oder andere Bilderserie zu sehen bekommen. Wenn du jetzt so zurückschaust, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das war vielleicht irgendwie nicht so geschickt, oder Sachen, wo du anderen, die jetzt auch die einen ähnlichen Weg einschlagen wollen, Tipp mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, das würdest du anders machen?
Jetzt muss ich wirklich überlegen. Was ich anders machen würde, ich glaube, wenn ich es nochmal machen könnte, ich würde versuchen, irgendwie noch zielgerichteter zu arbeiten, was jetzt irgendwie schwierig klingt, weil ich schon sehr zielgerichtet bin, aber es ist einfach, ich sehe dann immer so ein bisschen Schlenkerei, wenn du dir dann mal denkst, na, dann musst du jetzt mal das doch ausprobieren und dann stellst du fest, na, das war es doch nicht so oder sowas. Also CSI-Shooting zum Beispiel war super, aber ich glaube nicht, dass es eine zweite Version nochmal davon geben würde. Ich würde es zwar gern machen, aber wenn ich mir denke, was das für einen Aufwand bedeutet hat, und das sind eben so Sachen, seine Grenzen kennen. Und die habe ich jetzt kennengelernt, indem ich einfach mal so ein großes Fotoshooting gemacht habe, ohne jetzt eine ordentliche Assistenz oder sowas, was ich ja nicht habe, weil sowas einfach, ein Assistent kostet einfach Geld und wächst auch nicht auf den Bäumen, ein guter Assistent. Also wirklich seine Grenzen austesten, aber sie dann auch kennen. Gelegentlich versuchen rauszuschieben, aber nicht gleich irgendwie Mission Impossible machen. Kann gelegentlich helfen, Mission Impossible zu machen, aber ständig da, ich glaube, dann verliert man die Motivation. Und was ich jedem empfehle, ist dann die Motivation, die man bei den eigenen Bildern hat, die muss der Kunde auch haben. Und das heißt auch noch, die verrückteste Idee, die der Kunde anbringt, entweder man sagt ja, dann sollte man aber auch die gleiche Motivation an den Tag legen wie bei den eigenen Fotoshootings. Oder man sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann sollte man auch so ehrlich sein und den Auftrag ablehnen.
Ja, Manuel, jetzt haben wir reichlich eine halbe
Stunde. Ja, ganz gut, oder? Also die eineinhalb Stunden Kurs mit Chris toppt man noch nicht.
Ja, ich glaube, das müssen wir auch nicht. Also ich sage auf alle Fälle mal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen was zu erzählen. Und verabschieden wir uns doch traditionell auf Happy Shooting.
Super.
Mit 3, 2, 1, Happy Shooting.
Bis dann, servus.
Bis dann.
Ja, vielen Dank Stefan, vielen Dank Manuel für dieses tolle Interview. Ich denke, da sind viele tolle Anregungen, Tipps und auch Ideen und vor allen Dingen auch schöne Einblicke in deine Arbeit bei raus und bei rumgekommen. Echt klasse. So, jetzt kommen wir zu der aktuellen Aufgabe. Die aktuelle Aufgabe heißt ja abgestuft, HS abgestuft, und die lief am 15.04.2010 aus. Das wollen wir jetzt da auch erstmal einfrieren. Das haben Chris und ich ja so festgelegt und da wollen wir auch was Schönes für verlosen, sobald der Chris wieder zurück ist. Das machen wir dann schon gemeinsam, sonst macht es ja keinen Spaß, nicht wahr? Wir müssen ja um die Wette würfeln. Also die Aufgabe abgestuft, die ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Die frieren wir ein. Ich gebe euch jetzt aber eine neue Aufgabe, denn wir wollen ja auch was zu tun haben. Da habt ihr auch schon drum gebeten. Ja, wir haben aktuell den fast unaussprechlichen Vulkan, der eine ganze Menge Staub in die Atmosphäre geblasen hat. Und demzufolge schlage ich vor, die neue Aufgabe heißt Staub. Die Aufgabe lassen wir jetzt laufen vom 22.04., das ist hier der Donnerstag, wo diese Folge online geht, bis zum 13.05. Das ist jetzt relativ lang, aber da müsste der Chris dann schon wieder hier sein und ja, ich hoffe mal, dass ich bis dahin schon wieder eine Sendung mit ihm gemeinsam aufgenommen habe, sodass wir dann eine ja, neue Aufgabe für euch dann haben. Aber vom 22.04. bis zum 13.05.2010 lautet die Aufgabe Staub. Der Tag bei Flickr ist HS Staub und das Bild ordnet ihr einfach der Happy Shooting Gruppe zu. Wenn ihr jetzt neu seid hier bei Happy Shooting oder neu bei Flickr seid und noch ein bisschen grübelt, wie das alles so funktioniert, dann habe ich jetzt was für euch, nämlich den Christian. Der hilft uns da so ein bisschen die Ordnung auf Flickr zu bewahren. Also seid dem Christian nicht böse, wenn er euch mal eine E-Mail schickt oder euch über Flickr kontaktiert und euch bittet, die Bilder vielleicht umzusortieren. Er erklärt jetzt nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Eigentlich ganz einfach, wenn man einmal weiß, wie es geht. Christian.
Hallo Happy Shooting Gemeinde. Aus mir völlig schleierhaften Gründen erfreut sich Happy Shooting steigende Beliebtheit. Das macht sich auch auf Flickr durch etwas Wildwuchs bemerkbar und daher spreche ich jetzt mal all diejenigen an, die noch nicht so vertraut mit dieser Plattform sind. Denn in der letzten Zeit häufen sich wieder die Bilder, die in der Gruppe Happy Shooting landen, aber mit HS-Bilderflut getaggt, also markiert sind. Das funktioniert natürlich so nicht wirklich. Also, auf Flickr gibt es Gruppen und es gibt Tags. Gruppen sind dafür gedacht, Bilder thematisch zusammenzufassen. Für Happy Shooting gibt es genau genommen zwei Gruppen. Zum einen die Gruppe Happy Shooting selbst. Die ist vorgesehen für alles, was direkt mit dem Podcast zu tun hat. Also Fotos von Aufgaben, Hörertreffen, Workshops und so weiter. Innerhalb dieser Gruppe werden die Fotos noch getaggt, also mit einem oder mehreren Stichwörtern versehen. Zum Beispiel HS Workshop mit Nummer oder HS abgestuft für die abgestuft Aufgabe beispielsweise. Die Tags dienen also dazu, die Fotos innerhalb der Gruppe zuordnen zu können. Dann gibt es noch die Gruppe HS Bilderflut. In dieser Gruppe zeigen Happy Shooting Hörer ihre Fotos, die zwar mit dem Podcast direkt nichts zu tun haben, aber untereinander gerne mal besprochen werden. Daher wäre es sehr klasse, wenn ihr vor dem Posten von Bildern noch einmal schaut, ob ihr die richtige Gruppe ausgesucht habt, also entweder Happy Shooting für Aufgaben und so weiter, oder aber die HS Bilderflut. Das hilft einfach ungemein, so ein bisschen Ordnung und Übersicht zu halten. Ich sage schon mal Danke und wünsche uns allen noch viel Spaß mit Happy Shooting. Viele Grüße aus Rendsburg, euer Christian.
Hey, danke Christian. Das fand ich jetzt mal richtig verständlich. Ich denke, so kann das jeder sehr einfach nachvollziehen. Und danke Christian für die viele Arbeit, die du dir da immer machst mit dem Titelbild und mit dem ja zurechtrücken, wenn da mal jemand doch was falsch gemacht hat oder noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Echt super. So, jetzt haben wir noch was aufzulösen, nämlich das Geräuschrätsel vom Anfang, das da so klang. Ja, das war ein Geräuschrätsel, was uns der andere Christian, MUC-Foto, geschickt hat. Das ist eine Minolta 9000 mit Autowinder AW90. Und er schreibt hier, da zuckt es durch die Kamera, wenn der Autowinder den Film transportiert. Ja, 321 Happy Shooting schreibt er hier noch. Danke Christian für das Geräuschrätsel. Ja, wir sind durch mit dieser Show für dieses Mal. Leider ohne Chris. Wie gesagt, der ist auf dem Everest. Wenn ihr da wissen wollt, wie es ihm geht, wenn die Internet Kontakt haben, dann aktualisieren sie die Webseite unter everestthetrack.com. Verlinken wir auch nochmal unter happyshooting.de. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Satellitentelefon da zum Laufen kommt und dass die auch ein bisschen Zeit da vor Ort finden. Und dann hören wir vielleicht mal live von ihm, vom Everest, wie es denn da so los ist und was die da so erleben. Bestimmt eine spannende Sache. Ja, ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann das nächste Mal sein wird. Wie gesagt, Chris ist unterwegs. Wenn ihr aber Themen schicken wollt, dann, wenn genügend Themen zusammenkommen, mache ich gerne eine zweite Hörerfolge. Und ja, ich fand das eigentlich ganz erfrischend. Das ist mal was richtig anderes. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier diese Beiträge zu hören und zusammenzustellen. Also schaut mal rein auf happyshooting.de/forum. Da gibt es einen Thread auf happyshooting.de, auch nochmal verlinkt. Und ja, schickt uns fleißig Beiträge. Ich schneide das hier alles zusammen. Also bis dahin. 3, 2, 1. Happy Shooting! Klingt ein bisschen komisch, wenn man das so alleine macht. Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.